Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und dazu begrüßt sie Jürgen zur Heide. Minneapolis brennt und der amerikanische Präsident droht. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus den USA, die man dann noch vielleicht um den bizarren Streit des US-Präsidenten mit Twitter anreichern könnte. Das sind die Nachrichten, deren realer Nachrichtenwert allerdings außerordentlich begrenzt ist. Und das ist, wie so oft bei diesem Präsidenten, handelt es sich am Ende dann wahrscheinlich um reine Ablenkungsmanöver. Die eigentlichen Themen da hinten sind andere und die sind außerordentlich wichtig. Das ist erstens natürlich der Rassismus in den USA, den es bis heute gibt und der immer noch weiterlebt. Und zweitens, natürlich gibt es eine Debatte oder genau genommen, es müsste sie geben, über die Frage, ob die sozialen Netzwerke, die ja allzu oft eher asoziale Netzwerke sind, nicht eine eigene Verantwortung dafür tragen, was andere Menschen auf diesen Netzwerken so von sich geben. Wir werden Sie zu Beginn der Sendung zumindest über das, was in den Vereinigten Staaten passiert, informieren. Dann haben wir unter anderem noch die folgenden Themen. Die Europäische Union kritisiert die Hongkong-Gesetze der chinesischen Regierung, allerdings keine Sanktionen, zumindest im Moment. Die Verfassungsrichter weisen einen AfD-Eilantrag ab. Da geht es um die Absetzung ihres Vorsitzenden in einem Ausschuss. Die Bundeswehr bleibt in Mali und die Deutschen und der Fleischkonsum, er geht zurück. Wir beginnen in Minneapolis. Nach dem Todesfall des Schwarzen durch Polizeigewalt kommt es nicht nur dort, auch an vielen anderen Stellen zu Unruhen. Die Kollegin Julia Kastein hat sich umgehört, sie beginnt atmosphärisch.
No justice, no peace, keine Gerechtigkeit, kein Frieden, riefen die Demonstranten am Abend in Minneapolis. Und so kam es auch. Eine Gruppe stürmte ein Polizeirevier im Südwesten der Stadt. Das Gebäude brannte komplett aus. Die Beamten hatten sich zuvor zurückgezogen, auf Anweisung des Bürgermeisters Jacob Frey.
The symbolism of a building cannot outweigh the importance of life of our officers or the public.
Die Symbolwirkung eines Gebäudes könne die Bedeutung eines Menschenlebens niemals aufwiegen. Das Risiko für die Polizei und die Öffentlichkeit sei zu groß gewesen.
We could not risk serious injury to anyone.
Inzwischen hat sich die Lage in der Stadt für den Moment beruhigt. Hundertschaften der State Patrol, der Landespolizei, und 500 Soldaten der Nationalgarde sind im Einsatz, bewachen Banken, Geschäfte und andere essentielle Einrichtungen. Auf Fernsehbildern gleichen einige Straßenzüge einem Kriegsgebiet, verwüstete, völlig ausgebrannte Gebäude, Dutzende Geschäfte geplündert. Der sichtlich angeschlagene Bürgermeister Frey forderte die Menschen in der Stadt in der Nacht erneut auf, Ruhe zu bewahren.
There is a lot of pain and anger right now in our city.
Er habe Verständnis für den Schmerz und die Wut, aber die Gewalt und die Plünderungen seien nicht akzeptabel.
What we have seen over the past several hours and the past couple of nights in terms of looting is unacceptable.
Auch US-Präsident Trump verfolgte das Geschehen und mischte sich per Tweet ein. Ich kann nicht nur zusehen, wie so etwas in einer großartigen amerikanischen Stadt passiert. Das ist ein totaler Ausfall an Führung. Entweder der schwache, radikal linke Bürgermeister Jacob Frey kriegt die Sache in den Griff oder ich schicke die Nationalgarde und erledige den Job. In einem zweiten Tweet legte Trump dann nochmal nach, diese Verbrecher würden das Andenken von George Floyd entehren und wenn die Plünderungen anfangen, wird geschossen. Twitter versah diesen Tweet mit einem Warnhinweis wegen Verherrlichung von Gewalt. Bürgermeister Frey erklärte in der Nacht zu Trumps Ausbruch:
Weakness is refusing to take responsibility for your own actions. Weakness is pointing your finger at somebody else during a time.
Schwach sei nur, wer keine Verantwortung übernimmt und immer die Schuld bei anderen sucht. Minneapolis aber sei stark und werde diese schwierige Lage überstehen.
Is this a difficult time period? Yes, but you better be damn sure that we're gonna get through this.
Am Montag war der Afroamerikaner George Floyd gestorben, nachdem ein Polizist minutenlang auf seinem Nacken gekniet hatte. Immer wieder rief der Mann: I can't breathe, ich kann nicht atmen. Drei weitere Beamte sahen zu. Eine Passantin hatte den Vorgang gefilmt. Die vier beteiligten Polizisten wurden zwar am Dienstag entlassen, aber bislang wurde noch keine Anklage erhoben. Der Generalstaatsanwalt von Minnesota, Keith Ellison, warb am Morgen für Verständnis.
But yeah, I anticipate there will be charges. I hope they're soon.
Er gehe davon aus, dass es bald zu einer Anklage käme, aber die ermittelnden Behörden vor Ort wollten einen möglichst wasserdichten Fall, damit die Beamten nicht, wie sonst meist in ähnlichen Fällen, letztlich ungeschoren davonkommen.
And unfortunately, that is taking more time than any one of us want.
Auch in anderen US-Städten kam es in der Nacht zu Protesten. In Louisville, Kentucky, wurden dabei 7 Menschen durch Schüsse verletzt. Von wem ist noch unklar. Auch in Louisville war erst im März eine Afroamerikanerin bei einem Polizeieinsatz gestorben. Beamte hatten die unbewaffnete Frau bei einer Drogenrazzia in ihrem Bett erschossen.
Soweit Julia Kastein. Fakten mag der amerikanische Präsident nur so lange, wie er sie in seinem Sinne deuten kann. Und wenn Twitter da jetzt, wie heute erneut geschehen und wie wir gerade in dem Beitrag gehört haben, auf offenkundige Fehler oder den Verstoß gegen Regeln hinweist, nun ja, dann wird der amerikanische Präsident wild. Er fabuliert dann von juristischen Schachzügen. Er hat in der Tat seine Administration in Marsch gesetzt. Allerdings, was da bisher wirklich kommt, das ist nicht so richtig zu übersehen. Auf jeden Fall kommt viel Ärger. Katharina Wilhelm.
I guess it was only a matter of time before Donald Trump would be in a Twitter feud with Twitter.
Es war nur eine Frage der Zeit, bis Donald Trump in einen Twitter-Krieg mit Twitter gerät, scherzte Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel noch am Mittwochabend. Tatsächlich hat der Präsident dem Online-Netzwerk Twitter den Krieg erklärt, aber nicht nur diesem. Ich werde es nicht mehr zulassen, dass die Amerikaner von diesen Netzwerken schikaniert werden, sagte Trump, als er das Dekret unterschrieb, mit dem er die Haftungsregeln für die sozialen Netzwerke verändern will. Konkret geht es um den Paragraph 230 des US-Telekommunikationsgesetzes. Dieses hatte die Online-Netzwerke bisher davor bewahrt, wegen den Inhalten, die ihre Nutzer dort posten, verklagt zu werden. Die Idee dahinter war, dass die Meinungsfreiheit gewahrt werden sollte. Allerdings müssten die Netzwerke dafür sorgen, dass keine illegalen oder anstößigen Dinge verbreitet werden. Frédéric Lardinois, Journalist beim Online-Nachrichtenportal TechCrunch aus dem Silicon Valley, sagt, dass das Dekret von Trump weitreichende Konsequenzen für die Silicon Valley-Firmen haben könnte.
In Amerika, wo jeder für alles vors Gericht geht, ist das ein Riesenproblem. Deshalb hat es diesen Communication Decency Act, diese Sektion 230 im Jahre 1996 zum ersten Mal gegeben, um wirklich diese Plattform zu schützen.
Trump sagt, ihm gehe es um die Meinungsfreiheit. Er fühle sich auf Twitter zensiert. Sollten sich die Haftungsregeln ändern, könnte dies theoretisch auch zu mehr Hass, Hate Speech und Verleumdung im Netz führen, meint Lardinois.
Wenn das passieren würde, dann ist es tatsächlich so, dass jeder alles sagen könnte auf diesen Seiten und es wirklich da niemand irgendwas dagegen tun könnte. Gerade natürlich nicht die Seiten wie Twitter und Facebook, die dann plötzlich unter diesem Druck stehen, dass sie eigentlich alles zulassen müssen.
Die Reaktionen der Online-Netzwerke auf das Trump-Dekret fallen eindeutig aus. In einem Statement von Facebook heißt es unter anderem, dass das Aufheben oder Begrenzen des Paragraphs 230 einen schlechten Effekt habe. Es werde die Sprache online einschränken und auch kontroverse Meinungen verhindern. Eigentlich das Gegenteil wahrscheinlich von dem, was Trump im Kopf hatte. In einem Statement von Twitter hieß es, das Dekret sei reaktionär. Der Streit wird wohl vor Gericht enden. Ob es Trump überhaupt darum geht, Recht zu bekommen? Viele Beobachter glauben eher, dass Trump seiner konservativen Wählerschaft zeigen will, dass er es mit den Silicon Valley-Firmen aufnimmt, die als eher links oder liberal gelten und die, nach Trumps Auffassung, konservative Meinungen eher unterdrücken.
Die Stimmung im Silicon Valley ist eher linksliberal, vielleicht mehr liberal als links eigentlich. Aber bei den Plattformen eigentlich gibt es keinen Beweis, dass die wirklich Republikaner zensieren würden.
Konsequent wäre wohl, wenn sich Trump von seinem Lieblingsmedium Twitter verabschieden würde. Jedoch, so meint Lardinois, gäbe es dafür kaum Alternativen. Jedenfalls nicht mit so einer großen Reichweite.
Soweit der Bericht von Katharina Wilhelm. China hat das Sicherheitsgesetz für Hongkong verabschiedet. Dagegen gibt es Proteste in der Stadt, sie halten auch an und sie sind in Teilen gewalttätig. Inzwischen gibt es weltweit eine Diskussion, wie umgehen mit China, welche Reaktionen kann es geben, muss es geben. Der Bundestag hat heute darüber diskutiert und natürlich ist die Frage in Europa auf der Tagesordnung. Und die Frage ist, gibt es eine gemeinsame Haltung Europas China gegenüber? Paul Vorreiter.
Es ist ein schmaler Grat, auf dem sich die EU in ihrem Verhältnis zu China bewegt. Das vorangetriebene Sicherheitsgesetz, das in die Autonomie der früheren britischen Kronkolonie Hongkong greift, stellt die Beziehungen zur Volksrepublik auf eine Belastungsprobe. Doch wollen die EU-Staaten den Dialog mit China auch nicht gefährden. Zu wichtig ist die notwendige Zusammenarbeit, um etwa globale Probleme wie den Klimawandel zu bewältigen. China sei eben alles in einem: Rivale, Wettbewerber und irgendwie auch Partner. Das verdeutlichte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell im Anschluss an das informelle, virtuelle Treffen der Außenminister. Die EU erklärt allerdings ihre tiefe Sorge darüber, dass Chinas Volkskongress gestern das umstrittene Gesetzesvorhaben für Hongkong gebilligt hatte.
At the steps taken by China on the 28th of May.
Die Schritte, die China eingeleitet hat, untergraben den Ein-Land-Zwei-Systeme-Grundsatz und sie sind mit den internationalen Verpflichtungen Chinas sowie Hongkongs Grundgesetz nicht vereinbar, sagte der EU-Außenbeauftragte Borrell. Die EU wolle das Thema in Gesprächen mit Peking zur Sprache bringen und Druck aufbauen. Dem Ruf nach Sanktionen, wie in den USA diskutiert, wollen sich die EU-Außenminister nicht anschließen. Nur ein Mitgliedsland habe das bei dem virtuellen Treffen zur Sprache gebracht, sagte Borrell, ohne das Land zu nennen. Der Außenbeauftragte hält Sanktionen nicht für ein geeignetes Mittel, um die aktuellen Probleme mit China zu lösen.
Je pense que les sanctions ne sont pas la façon de résoudre nos problèmes avec la Chine.
Die EU-Kommission hatte im März vergangenen Jahres eine Diskussion in Gang gesetzt, wie die Zusammenarbeit mit China auf eine neue, umfassendere Grundlage gestellt werden kann. Die Strategie enthielt unter anderem Maßnahmen zur Stärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit unter fairen Bedingungen. Josep Borrell bekannte sich weiter zu den Zielen, verwies aber darauf, dass die jüngsten Entwicklungen darin berücksichtigt werden müssten. Der Umgang mit China spaltet unterdessen auch die EU-Länder. Manche, zum Beispiel Ungarn oder Griechenland, stehen dem massiven chinesischen Investitionsprogramm der sogenannten Neuen Seidenstraße offen gegenüber. Gelegenheit, die gegenwärtigen Beziehungen mit China intensiv zu besprechen und eine gemeinsame Linie zu finden, dürfte der EU-China-Gipfel bieten, der im September in Leipzig stattfinden soll. Trotz des Streits um das Sicherheitsgesetz hält Bundesaußenminister Heiko Maas an dem Treffen fest. Das hatte er vor Beginn der Videokonferenz deutlich gemacht.
Dass es gerade dann notwendig ist, sich als Europäische Union insgesamt geeint und geschlossen an einen Tisch zu setzen, um auch die unangenehmen Themen miteinander zu besprechen.
Ziel des Gipfels soll es sein, durch ein ambitioniertes Investitionsabkommen die gemeinsamen Beziehungen zu stärken, ebenso die Zusammenarbeit beim Klimaschutz und in Afrika zu intensivieren.
Soweit der Bericht von Paul Vorreiter. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Stefan Brandner war Vorsitzender des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages. Dort ist er, und das ist ein einmaliger Vorgang bisher gewesen, in der Parlamentsgeschichte erst abgewählt worden. Eine breite Mehrheit hatte nicht mehr das Gefühl, dass Brandner die Interessen des Parlaments angemessen vertritt. Darum ist ein Rechtsstreit entbrannt und er ist jetzt vor dem Bundesverfassungsgericht gelandet, zunächst in einer Eilentscheidung. In einer Eilentscheidung hat Brandner kein Recht bekommen. Allerdings haben die Verfassungsrichter mit der einen oder anderen Interpretation heute dann doch aufhorchen lassen. Was hinter diesem Fall steckt, Gudula Geuter hat es für uns.
Zwischen den Fraktionen im Bundestag ist unstreitig, dass der AfD an sich das Benennungsrecht für den Vorsitz des Rechtsausschusses zusteht. Mit knapper Mehrheit war denn auch zuerst Stefan Brandner gewählt worden, der Rechtsanwalt und Wahlthüringer, der immer wieder mit polarisierenden Äußerungen aufgefallen war. Nachdem sich Brandner nicht mäßigte, wählten ihn die Ausschussmitglieder der anderen Fraktionen wieder ab. Und für den Moment bleibt es auch nach der Eilentscheidung des Bundesverfassungsgerichts dabei. Endgültig entscheidet es sich im Hauptsacheverfahren und schon das wertete Brandner als kleinen Sieg. Auch sein Parteifreund Roman Reusch zeigte sich nach der Entscheidung hochzufrieden.
Das Verfassungsgericht nimmt unsere Argumentation ersichtlich sehr ernst. Und wir rechnen mindestens mit einem Teilerfolg im Hauptsacheverfahren.
Die Richter des Zweiten Senats deuteten jetzt an, dass es für diese Hauptsacheentscheidung möglicherweise darauf ankommen wird, ob es für die Abwahl einen plausiblen Grund gab. Vertreter der anderen Fraktionen sehen das so, wegen Äußerungen Brandners außerhalb seiner Rolle als Ausschussvorsitzendem. Stefan Brandner habe Menschen ausgegrenzt und diffamiert, Ressentiments geschürt und die Gesellschaft gespalten, schrieb heute der CDU-Rechtspolitiker Jan-Marco Lutschak. Den Ausschlag hatten mehrere Eklats gegeben. So hatte Brandner die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an den AfD-kritischen Rocksänger Udo Lindenberg auf Twitter als Judaslohn bezeichnet. Mit seinen Reaktionen auf den Terroranschlag von Halle mit zwei Toten und mehreren Verletzten hatte er Empörung ausgelöst. Was aber nun ein plausibler Grund ist, dafür gebe es bisher keine Kriterien, schrieben die Verfassungsrichter. Sie müssten jetzt entwickelt werden. Dabei machten die Richter auch klar, dass sie die Argumente der AfD durchaus ernst nehmen, wie sie das mit Oppositionsrechten generell tun. Hier könne der Grundsatz der Gleichbehandlung der Fraktionen berührt sein, ein Recht auf gleiche Teilhabe. Die Geschäftsordnung müsse fair angewendet werden. Opposition sei konstitutiv für die freiheitliche demokratische Grundordnung, bekräftigten die Richter. Darauf legte auch der parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Marco Buschmann, Wert, der die Entscheidung gleichwohl begrüßte.
Diesen Vorgang gab es noch nie. Man muss hier sehen, dass das nicht zu einer allgemeinen Einschränkung von Oppositionsrechten führen darf und deshalb wirklich ganz gezielt nur zu solchen Absetzungen es kommen darf. Und deshalb ist es auch richtig, dass jetzt sorgfältig geprüft wird. Nur in diesem konkreten Fall spricht alles dafür, dass hier richtig gehandelt wurde.
Auch der Obmann der SPD im Ausschuss, Johannes Fechner, zeigte sich zuversichtlich.
Wir sind gespannt auf die Hauptsacheentscheidung, sind aber gelassen, weil die Ausführungen des Verfassungsgerichts zeigen nicht, dass wir rechtswidrig gehandelt haben.
Stefan Brandner selbst wertete es dagegen als Punktsieg, dass sich das Verfassungsgericht überhaupt vertieft mit der Frage beschäftigt.
Bisher hat sich das Bundesverfassungsgericht bei Streitigkeiten aus der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages sehr vornehm zurückgehalten.
Tatsächlich weisen auch die Richter auf das Selbstbestimmungsrecht des Bundestages hin, in der Folgenabwägung, auf der die Eilentscheidung beruht. In der spielt auch eine Rolle, dass die AfD schließlich einen anderen Vorsitzenden hätte benennen können. Den hätten die Vertreter der anderen Fraktionen dann nach eigener Aussage auch gewählt. Ganz durchschlagend ist dieses Argument auch für die Verfassungsrichter nicht. Schließlich will eine Partei selbst entscheiden, wen sie benennt. Letztendlich war offenbar ein anderes Argument für die Abwägungsentscheidung der Richter zentral. Wenn die Mehrheit kein Vertrauen in ihren Vorsitzenden habe, gefährde das die Arbeitsfähigkeit des Ausschusses.
Soweit Gudula Geuter. Die Lage in Westafrika bleibt außerordentlich angespannt. Da ist erstens natürlich der islamistische Terror, dann zweitens gibt es schlechte Regierungen und drittens Spannungen infolge von Klimaveränderungen. Und viertens, und das kann man nicht immer ganz auseinanderhalten, gibt es kriminelle Banden, die ihr Unwesen treiben. Die große Frage, soll die Bundeswehr dort bleiben oder möglicherweise sogar noch etwas mehr tun? Im Bundestag wurde heute streitig darüber diskutiert, allerdings dann doch mit einer klaren Entscheidung. Markus Pindur.
Die europäische Ausbildungsmission in Mali, abgekürzt EUTM, ist derzeit in schwierigem Fahrwasser. Wegen der Corona-Pandemie sind zwar deutsche Soldaten am Ort, aber konkrete Ausbildung kann so gut wie nicht stattfinden. Telefonieren, koordinieren, Ausrüstung instand halten, darauf beschränkt sich derzeit der Einsatz. Die heutige Debatte im Bundestag fand jedoch auf dem Hintergrund der verschlechterten militärischen Lage in der Region statt. Das Unbehagen an der derzeitigen Sicherheitssituation in Mali konnten die Redner aller Fraktionen nicht verhehlen, auch die der Regierungsfraktionen. Dennoch habe Europa ein unmittelbares Interesse an der Stabilität der Region, so der CDU-Fraktionsvize Johann Wadephul, und brachte eine geopolitische Dimension des Mali-Einsatzes ins Spiel.
Wir, Deutschland und Europa, müssen uns um den Sahel kümmern. Wer sollte es sonst tun? Die USA und China werden es nicht in dem Maße tun, in dem wir es tun. Denn zum einen sind es wir, und nicht Sie, die von den Auswirkungen der Probleme in der Region betroffen sind, Migration und Terror.
Nils Schmid, außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, wies darauf hin, es gehe um weit mehr als um Terrorbekämpfung.
Es geht darum, politische, staatliche Strukturen zu stärken, die nationalen Sicherheitskräfte in die Lage zu versetzen, aus eigener Kraft Sicherheit zu schaffen. Und es geht auch um politische Lösungen für politische Konflikte, um ökonomische Lösungen für ökonomische Konflikte, um soziale Lösungen für soziale Konflikte.
Der Einsatz der Bundeswehr in Mali folgt dem sogenannten vernetzten Ansatz, mit dem zivile Hilfe durch militärische Unterstützung abgesichert werden soll. Im Rahmen des europäischen Ausbildungseinsatzes EUTM sollen künftig bis zu 450 deutsche Soldaten entsendet werden können, 100 mehr als bisher. Sie sollen die malischen Streitkräfte ausbilden und ein Ausbildungszentrum aufbauen. Auch andere Sahelstaaten, Mauretanien, Burkina Faso, Niger und Tschad, sollen von der Ausbildung profitieren. Dafür wird das derzeitige Mandat ausgeweitet. Die Bundeswehr ist in Mali außerdem am UN-Einsatz MINUSMA mit einer Obergrenze von 1100 Soldaten beteiligt, die ebenfalls um ein Jahr verlängert wurde. Die FDP ist die einzige Oppositionsfraktion, die für eine Verlängerung der Mandate stimmte. Nur wenn Sicherheit gewährleistet sei, könne Entwicklung stattfinden und Flucht verhindert werden, so der FDP-Obmann im Verteidigungsausschuss Alexander Müller. Die Bundesregierung habe aber versäumt, die Erfahrungen der Bundeswehrsoldaten auszuwerten.
Brauchen wir mehr Hochwertausbildung, bessere Ausrüstung oder mehr Schulungen von Spezialkräften? Wir haben echte Experten vor Ort. Unsere Ausbilderinnen und unsere Ausbilder, die Bundeswehrsoldaten, Die könnten diese Fragen beantworten.
Die AfD lehnt den Mali-Einsatz kategorisch ab. Der AfD-Abgeordnete Gerold Otten sprach von einer räumlichen und zeitlichen Entgrenzung.
Denn glaubt man der Methode des vernetzten Ansatzes, ist jedes Ziel mit etwas Geduld erreichbar. Tatsächlich heißt es, dass es keinen Zeitkorridor gibt, in welchem die Ziele überprüft und erreicht werden müssen.
Auch die linken Abgeordnete Katrin Vogler äußerte grundsätzliche Bedenken. Es werde zu viel Geld in die militärischen Missionen gesteckt und zu wenig in die zivile Hilfe. Nachdem die Grünen jahrelang für die Mali-Missionen gestimmt hatten, enthielt sich die grüne Bundestagsfraktion erstmals der Stimme. Die verteidigungspolitische Sprecherin Agnieszka Bruger bemängelte, es gebe keine erkennbare gemeinsame europäische Strategie und auch die geografische Ausweitung des Mandates sei falsch.
Unser Berichterstatter war Markus Pindor. Es hat sich etwas geändert in Deutschland. In den zurückliegenden Wochen haben wir so gut wie jede Sendung mit einem ganz bestimmten Thema, nämlich mit dem Thema Corona, begonnen oder auch beginnen müssen. Das war notwendig. Inzwischen ist das etwas anders, ich möchte gerne hinzufügen, und das ist auch gut so. Nicht, weil das Thema weg ist, aber weil sich die Prioritäten doch ein wenig verschoben haben. Heute zum Beispiel schauen wir wieder einmal nach Friesland, nach Bremerhaven. Dort gibt es einen neuen Fall und dann gibt es einen Streit unter Virologen oder genau genommen mit Virologen und einigen Medienvertretern. Volker Fintermann.
Es ist inzwischen offensichtlich stärker der Virologenstreit, der die mediale Berichterstattung bestimmt, als die Suche nach den nüchternen Fakten. Aber in der notwendigen Debatte, wie schnell und wie weit können die Öffnungen gehen, hat die Frage der möglichen Ansteckungsgefahr von Kindern natürlich eine erhebliche Relevanz. Denn bei einem normalen Schulbetrieb können infizierte Kinder eine enorme Multiplikatorenwirkung haben, die unweigerlich eine Rückwirkung auf alle Öffnungsstrategien haben würde. Wie schnell das gehen kann, haben erst jüngst die Vorkommnisse in einem Lokal in Schleswig-Holstein oder der freikirchliche Gottesdienst in Hessen gezeigt. Heute wurde ein neuer Ausbruch in Bremerhaven bekannt, bei dem sich in einem Gottesdienst mit 150 Besuchern mindestens 20 Teilnehmer infiziert haben. Weitere 43 Besucher sind derzeit in Quarantäne. Ob Kinder dabei waren, ist nicht bekannt. Aber um die geht es ja im Streit zwischen den Virologen. Da hat Alexander Kekulé, der Direktor des Instituts für medizinische Mikrobiologie in Halle, im Deutschlandfunk noch einmal am Morgen die Studie des Berliner Virologen Christian Drosten in Frage gestellt.
Wie sie so dasteht, kann man sie nicht retten. Also das ist aber auch, wenn Sie so wollen, kein Angriff an einen Kollegen. Man schreibt ja manchmal was und stellt dann fest, ups, da habe ich mich geirrt. Zeigen mir auch meine Kollegen, dass das so nicht funktioniert. Dann ziehe ich das eben zurück und schreibe es nochmal neu.
Dabei hatte Christian Drosten die statistischen Mängel bereits eingestanden. Gegenüber dem Spiegel betont der Berliner Virologe in einem heute veröffentlichten Interview, dass man aus den gewonnenen Daten zu dem Schluss kommen muss, dass Kinder, die keine Symptome haben, mitunter eine Viruslast haben, die genauso hoch ist wie die von erwachsenen Covid-19-Patienten. Aber man habe die Kritik der Statistikexperten ernst genommen und die Studie inzwischen auch überarbeitet. Am Ergebnis der Studie habe sich jedoch nichts geändert. Da pflichtet, wenn auch vorsichtig, im Deutschlandfunk auch Alexander Kekulé bei, auch wenn der endgültige Beweis noch ausstehe.
Ich glaube, das muss man aber in den Bereich des Glaubens setzen, genauso wie Herr Drosten, dass wahrscheinlich Kinder genauso infektiös sind wie Erwachsene. Aber wir haben es sozusagen nicht bewiesen.
Derweil hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vor dem Pfingstwochenende an die Menschen im Land appelliert, trotz der Lockerungen der Corona-Beschränkungen vernünftig zu bleiben.
Gerade nachdem wir so weit gekommen sind, gerade nachdem wir miteinander die Infektionskurve so weit abgeflacht haben, sollten wir jetzt nicht undiszipliniert werden, sondern Stück für Stück, auch durchaus regional differenziert, je nach Betroffenheit, die Lockerungen vornehmen, aber weiterhin dafür plädieren, dass die Menschen sich an die Hygieneempfehlungen, die es gibt, halten.
So Steinmeier am Morgen in Berlin. Es müsse Acht gegeben werden, nicht in einen Wettbewerb einzutreten, der möglicherweise die Vernunft beiseite schiebe, die man bisher miteinander aufgebracht habe. Derweil hat der Städte- und Gemeindebund vor einem weiteren Lockerungswettbewerb zwischen den Bundesländern gewarnt. Wenn man weiterhin gut durch die Krise kommen wolle, müsse es wenige verbindliche Mindestvorschriften in ganz Deutschland geben, sagt der Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Dazu gehörten unter anderem eine Maskenpflicht in Bussen und Bahnen sowie beim Einkaufen, Abstandsgebote, ein Verbot von Großveranstaltungen und gewisse Kontaktbeschränkungen. Aber diese Vorgaben müssten konsequent kontrolliert werden, denn nur auf Gebote zu setzen, sei der falsche Ansatz, der wenig Erfolg verspreche, sagte Landsberg.
Soweit Volker Findhammer. In den vergangenen Tagen angesichts der Krise haben wir über ein Thema intensiver diskutiert als sonst. Das Thema hieß Fleisch. Was wir jetzt gleich hören werden, hat noch nicht oder eher wenig damit zu tun, dass wir eine neue Diskussion haben. Aber immerhin zeigt sich, auch vorher ist offensichtlich schon kritischer über Fleisch und Fleischkonsum diskutiert worden. Auch das ist offensichtlich notwendig. Claudia Plass.
Fleisch kommt deutlich seltener auf den Tisch als noch vor 4 Jahren. Das geht aus dem Ernährungsreport 2020 hervor. Demnach isst gut ein Viertel der Befragten täglich Fleisch und Wurst. 2015 waren es noch 34%, gut ein Drittel. Vor allem immer mehr Männer verzichten laut Report auf ihre tägliche Portion Fleisch. Viele Verbraucher greifen zudem zu vegetarischen und veganen Alternativen. Knapp die Hälfte der Befragten hat schon einmal oder öfter entsprechende Produkte gekauft. Gemüse und Obst stehen bei mehr als 2/3 der Deutschen täglich auf dem Speiseplan. Und das soll möglichst aus der Region stammen. 83% der Befragten sagen, die regionale Herkunft von Produkten sei ihnen wichtig. Das gilt nicht nur für frisches Obst und Gemüse, sondern auch für Milch, Joghurt, Eier und Brot. Auch Siegel auf Lebensmittelverpackungen werden wichtiger. Rund die Hälfte der Verbraucher gibt an, beim Kauf von Lebensmitteln auf Produkte zu achten, die aus ökologischer Landwirtschaft oder tierwohlgerechter Haltung stammen und entsprechend zum Beispiel mit dem Bio-Siegel gekennzeichnet sind. Für die Umfrage des Ernährungsministeriums wurden rund 1000 Verbraucherinnen und Verbraucher befragt.
Soweit Claudia Plass. Vor einem Jahr wurde der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke erschossen. Die Bundesanwaltschaft geht von einer rechtsextremen Tat aus. Die Hauptverdächtigen sind mit hoher Wahrscheinlichkeit die Todesschützen, auch wenn er das Geständnis widerrufen hat. Die beiden Männer sitzen in Untersuchungshaft. Das Gericht wird wohl bald die Anklage zulassen. Ein Rückblick von Carsten Gohlke.
In Ister, dem kleinen nordhessischen Dorf, in dem Walter Lübcke gelebt hat, will heute kaum noch jemand über das reden, was hier vor einem Jahr geschehen ist. Ortsvorsteher Wolfgang Hensel kann das verstehen.
Man wird ja auch ständig wieder daran erinnert. Polizei ist ständig präsent. Es wird ja alles im Moment wieder ins Bewusstsein berufen.
Jeder hier erinnert sich an die Nacht zum 2. Juni 2019, als der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke tot aufgefunden wird, auf seiner Terrasse, ermordet mit einem gezielten Kopfschuss. Ein Ersthelfer und Freund der Familie wird zunächst als möglicher Täter verdächtigt, doch die Bundesanwaltschaft verfolgt schnell eine andere Spur. Denn der 65-jährige CDU-Politiker Lübcke hatte sich unter anderem im Jahr 2015 für die Aufnahme von Flüchtlingen stark gemacht und Morddrohungen erhalten. Der Sprecher der Bundesanwaltschaft, Marco Schmidt:
Wir gehen aufgrund des aktuellen Ermittlungsstandes davon aus, dass es sich um einen rechtsextremistischen Hintergrund der Tat handelt.
Eine DNA-Spur am Opfer führt die Ermittler zu einem 45-jährigen Mann aus Kassel, Stefan Ernst. Er hat ein langes Vorstrafenregister und ist in der rechten Szene aktiv. Ernst wird verhaftet und legt ein Geständnis ab. Er habe abends nach einem Kirmesbesuch den Regierungspräsidenten rauchend auf dessen Terrasse erkannt und den Entschluss gefasst, ihn zu töten, weil er mit dessen Flüchtlingspolitik nicht einverstanden gewesen sei. Später widerruft Ernst sein Geständnis und beschuldigt stattdessen einen Komplizen, Markus H., heute 43 Jahre alt, Neonazi und wohl auch Lieferant der Mordwaffe. Frank Hanig, der Strafverteidiger von Stefan Ernst, dazu:
Nach Aussage meines Mandanten soll sein Freund Markus H. mit ihm bereits im Vorfeld dieses Tattages über Herrn Lübcke nachgedacht haben und sich entschlossen haben, am 1. Juni des letzten Jahres den Herrn Dr. Lübcke aufzusuchen, um ihm, wie mein Mandant gesagt hat, eine Abreibung zu verpassen.
Laut Ernst habe Markus H. den tödlichen Schuss auf Lübcke versehentlich abgegeben. Beide hätten den Politiker nur einschüchtern wollen. Ein Ablauf, den die Ermittler für nicht glaubhaft halten. Beide Männer sitzen seit Monaten in Untersuchungshaft. Ernst werden weitere Straftaten wie ein Messerangriff auf einen Asylbewerber und ein Überfall auf einen Lehrer vorgeworfen. Im Internet werden nach dem Mord an Walter Lübcke immer mehr verbale Übergriffe und Drohungen gegen Politiker bekannt. Und die Politik reagiert. Hessens Justizministerin Eva Kühne-Hörmann:
Unsere freiheitliche Demokratie besteht eben nur, wenn es freie Meinungsäußerung gibt und wenn auch im Netz mit einer Sprache agiert wird, die nicht roh ist.
Anlässlich des Jahrestages von Lübckes Ermordung wird es in den nächsten Tagen in Kassel unter anderem Gedenkgottesdienste und eine bereits aufgezeichnete Podiumsdiskussion zum Thema Hass im Netz geben, die online abrufbar sein soll. Eine Schule soll in Zukunft Lübkes Namen tragen und ein Relief wird den zukünftigen Dr. Walter Lübke-Saal im Stadtschloss schmücken. Die Menschen in Lübkes Heimatort Ister hoffen vor allem auf eins, so Ortsvorsteher Wolfgang Hensel.
Dass der Prozess startet und letztendlich dann auch eine Verurteilung stattfindet.
Der Prozess im Mordfall Walter Lübke soll am Oberlandesgericht Frankfurt stattfinden.
Das war der Bericht von Carsten Gulk und das waren unsere Informationen am Abend. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Interesse, wünsche Ihnen natürlich noch einen angenehmen Abend, auch im Namen der Kolleginnen und Kollegen. Mein Name ist Jürgen Zurheide und ich sage auf bald.